bin sehr zufrieden. Klar, die eine oder andere Seite hätte man vielleicht noch ein größeres Bild bringen können, aber schlussendlich passt es mit den Texten, mit den Bildern, sehr viele Farbbilder drin, sehr viele Fotos, die in keinen anderen Zeitungen oder Büchern publiziert worden sind. Da muss ich schon sagen, auch wenn ich jetzt nicht selber das Buch hergestellt hätte, es ist sehr lesenswert und die Bilder sind teilweise auch ja, einmalig, ne? Muss man auch sagen.
Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Wir nähern uns Weihnachten, denn in ein paar Tagen ist es soweit und es gibt noch mal einen Tipp von mir für das Weihnachtsfest. Ich hatte ja zuletzt schon mal immer wieder Fußballbücher vorgestellt, will ich heute auch noch mal machen. Ja, es wird ein bisschen eng, aber ich glaube, man kann es schon noch umsetzen, wenn man in einen gut geführten Buchhandel geht und dann würde man dieses Buch finden, um das es heute geht. Es heißt Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern, erschienen im Werkstatt Verlag, ist kein Bilderbuch, obwohl dieser Titel das eigentlich so darstellt und mit rund 500, 600 Abbildungen natürlich in erster Linie tatsächlich ein Foto, ein Bilderbuch, aber die Texte, die dazu sind, die geben einen Einblick zu Rot-Weiß Essen. Jetzt möchte ich aber euch bitten, liebe Fußballfreunde, wenn ihr jetzt sagt, ja, Essen bin ich nicht, habe ich nichts mit zu tun, interessiert mich nicht, doch gerne mal weiter zuzuhören, denn natürlich spreche ich mit dem Autor Carsten Kiepert über das Buch, über Rot-Weiß Essen, aber es ist natürlich auch eine Zeitreise, die man als Fußballfan ganz gerne mitmachen könnte. Gerade wenn man so ein Herz für den Ruhrgebietsfußball hat. Essen 1907 gegründet, hat die schwere Zeit, Ersten Weltkrieg mitgemacht, Zweiten Weltkrieg mitgemacht, alle Probleme, die es gegeben hat. Und trotzdem war man in den 50er Jahren die große Nummer im deutschen Fußball. Und das zu verfolgen anhand des Buches oder jetzt in unserem Gespräch mit Carsten Kiepert, das würde mich freuen. Denn Carsten Kiepert ist mein Gast in der heutigen Ausgabe. Er hat das Buch geschrieben, zusammengestellt, veröffentlicht. Und mit ihm spreche ich über Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern. Bevor es losgeht, ganz schnell meine Vita. Ralf Bosse, seit über 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen, arbeite aktuell für Sky, das ZDF, FlashScore, MNC, LiveSport, Radio Lippewelle Hamm und Radio WRF. Rund 1700 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live übertragen. Welt- und Europameisterschaften als Reporter mit dabei gewesen. Und jetzt seit langer Zeit mit dem Podcast Bosses Bundesliga-Blog auf diesen Podcast-Plattformen der Welt vertreten. Und hier das Gespräch mit Carsten Kiepert, dem Autor des Fußballbuches Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern. Carsten Kiepert darf ich begrüßen, Buchautor eines Buches namens Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern. Jetzt müsst ihr, liebe Fußballfreunde, mal eben so ein bisschen vorsichtig sein. Achtung! Das ist das Werk, was er veröffentlicht hat. So hören sich dann, ich muss mal eben gucken, Sie wissen wahrscheinlich viel besser, wie viele Seiten das genau sind. Es sind, auch ich blätter hier schon so ein bisschen durch, 200 und ja, grobe Richtung 86, alle komplett über Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern. Nur ist es kein Bilderbuch, Carsten Kiepert, sondern natürlich auch Texte mit dabei. Was überwiegt denn aus Ihrer Sicht? Eher doch das Bildliche oder doch das Textliche?
Also ich würde fast behaupten, es ist fast 50-50. Es war ein bisschen anders geplant zu Beginn. Da sollte es ein reines Fotoalbum werden. Aber im Laufe der Recherchen, im Vorhinein, bin ich dann doch zu einem Entschluss gekommen. Die Bilder wirken gut, wenn sie groß sind, großformatig. Bilder wirken aber auch gut, wenn sie ein bisschen kleiner sind und es eine ge interessante Geschichte darum zu erzählen gibt.
Es ist im Endeffekt Ihnen eine gute Mischung gelungen zu Rot-Weiß Essen. Die Bilder haben viele Informationen und diese Bilder sind so angeordnet, dass wir zeitlich eine Reise durch die Vereinsgeschichte von Rot-Weiß Essen machen können. Es geht los in der Gründung 1907 bis heute. Sie lassen da keine Zeit aus. Sie haben auch alles versucht, und das ist ja dann gerade in den Anfangsjahren des Vereins gar nicht so einfach, Material zu finden und auch Fotos zu finden und die dann wiederum in einer Qualität abzudrucken, die ja auch ein bisschen scharf ist, dass man was erkennen kann. Das war ja früher nun ganz anders. Wie viele Stunden haben Sie denn da im Archiv verbracht, um etwas zu entdecken?
Also, ich stand natürlich nicht mit der Stoppel dabei, aber also das geht in die hunderte Stunden, weil man muss sich das so überlegen, man muss natürlich einiges am Computer recherchieren, versuchen mit Fotografen zu reden, mit denen man schon im Vorhinein guten Kontakt hat, um andere Menschen kennenzulernen, die auch fotografieren, um sich damit zu beschäftigen, wo es welche Archive gibt. Das nimmt schon eine ganze Zeit in Anspruch. Ja, und wenn man dann das Beispiel jetzt nimmt, die 50er Jahre, das ist ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, da noch gute Bilder zu bekommen, außerhalb der wenigen Bildern, die in jedem Rot-Weiß-Essen-Buch sind, wenn es zum Beispiel um die deutsche Meisterschaft geht. Und ich hatte damals einfach Glück gehabt, dass ich bei meinen Recherchen auf den Fotografen Kurt Müller gestoßen bin. Und ich dadurch Kontakt zu dem Stadtarchiv Gelsenkirchen bekommen habe, wo das ganze Archiv von Kurt Müller liegt. Unter anderem Fotos auch von Rot-Weiß Essen aus den 50er Jahren. Und das war eigentlich so ein Highlight, so ein Volltreffer. Ich glaube, es waren mehr als 5000 Fotos oder Negative, die in dem Archiv in Gelsenkirchen lagen. Und die haben mir unheimlich weitergeholfen, weil sonst aus den 50er Jahren nicht mehr viel zu holen gewesen wäre.
Ja, das ist natürlich eine Zeit, die zwei Weltkriege hinter sich gebracht hat. Vieles zerstört worden, vieles ist gar nicht mehr da. Aber dafür haben Sie schon eine sehr, sehr schöne Auswahl noch schaffen können, auch aus der Gründerzeit. Die ersten historischen Fotos, wo ja die Männer in kurzen Hosen damals ja noch sehr gewöhnungsbedürftig spielen. Und es gibt, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass man die Fotos vor allen Dingen angucken sollte, um auch den Hintergrund nicht zu verpassen. Denn es gibt immer wieder schöne Fotos. Ich denke da hier an die 1910. Zehner Jahren, da stehen vier Spieler, vor allen Dingen aus der Melches-Familie, die für Rot-Weiß Essen ja extrem wichtig gewesen ist. Und im Hintergrund sitzen zwei Damen und sind da ja in feinstem Kleidern gekleidet, wie es früher üblich war. Vorne, ich sag mal, ja, der Mob spielt Fußball und im Hintergrund die gestylten Damen, wie das so früher üblich war Anfang des 20. Jahrhunderts. Also sehr interessant das Ganze. Die Anfangszeiten von Rot-Weiß Essen. Ich bin dabei, gerade ein anderes Buch zu lesen, was genau diesen Ruhrpott-Fußball darstellt. Und da ist es deutlich geworden, dass Rot-Weiß Essen und Schwarz-Weiß Essen ja vor allen Dingen ja bis heute natürlich Gegner sind, vielleicht zwischendurch auch verfeindet, aber dass man in diesen beiden Vereinen noch widerspiegeln konnte, der Arbeiterverein Rot-Weiß Essen und der Lackschuh-Club, wie er genannt wurde, Schwarz-Weiß Essen. War das so eine Vorgabe auch für Sie in diesem Buch, das immer wieder zu finden oder wiederzugeben, dass die Geschichte Rot-Weiß Essen eben aus ja, Zeche, aus Krupp, aus Malochen, aus Arbeiterkreisen entstanden ist?
Nee, das muss ich nicht sagen. Klar, es gehört zur Geschichte dazu. Und ich finde es eigentlich persönlich, es wird viel zu wenig in der heutigen Zeit auch darauf hingewiesen. Es gibt andere Vereine im Ruhrgebiet, die sich viel mehr auf diese Zechenvergangenheit beziehen. Aber das war nicht die Intention jetzt gewesen, das in diesem Buch nochmal explizit darzustellen. Nein, kann ich nicht sagen. Also es war viel mehr die Intention, die dahinter stand, war eine Vereinsgeschichte in Fotos und kurzen Texten zu erzählen, auf eine etwas andere Art und Weise, als es in den bekannten Büchern bisher geschehen ist. Das war eigentlich so die Intention, eigentlich im Grunde genommen, diese Höhepunkte und diese Tiefpunkte darzustellen.
Ich hatte eben mal gesagt, man soll den Hintergrund auf den Fotos nicht vernachlässigen. So gibt es ein Foto, dort ist der Totomat zu erkennen. Den kennt man heute ja überhaupt nicht mehr. Aber der ist tatsächlich auf einem Foto wieder zu erkennen. Er ist komplett ausgestorben, weil ihn kein Mensch mehr braucht. Das ist natürlich auch klar in der heutigen Zeit, aber nur über Apps und Handy viel schneller die Tore, als sie eigentlich gefallen sind. Aber da sieht man noch einen Totomaten. Sehr interessant, das Ganze. Das ist aber jetzt auch nicht so Ihre Intention gewesen, zu sagen, ich möchte Rot-Weiß Essen darstellen, aber auch so ein bisschen die Geschichte des Fußballs damals oder wie die Menschen damals gelebt haben. Denn man ging ja im langen Mantel und mit Hut auf dem Fußballplatz. Das war ja eine ganz andere, ja, ich sag mal, Einstellung als Zuschauer, als man sie heute hat.
Ja, unbedingt. Also klar, ich bin jetzt ein späteres Baujahr, Anfang der 70er Jahre geboren und habe natürlich die 60er und die 50er Jahre und auch die 70er Jahre nicht bewusst miterlebt. Und das ist mir natürlich in den Recherchen besonders aufgefallen, in den Gesprächen mit den Leuten und auch in den Fotos, die ich gesehen habe, dass die Leute, wie gesagt, früher zum Fußball ganz anders gingen. Also die Westkurve in Essen in den 50er Jahren, da gab es nicht viele Gesänge. Und die Leute standen ja im Anzug da. Hemd, Krawatte, Anzug, Hut. So ging man damals ins Stadion. So ging man damals in die Westkurve. Und das hat sich, glaube ich, auch noch in den 60er Jahren so weiter fortgesetzt. In den 70er Jahren fing es dann langsam an, ja, dass sich so eine Fanszene rausgebildet hat, dass die Leute auch mal mit Schal ins Stadion gegangen sind. Aber zuvor, wirklich so, wir hatten eine Interviewpartnerin gesagt, wie die Leute damals in die Kirche gegangen sind.
Ja, ich sage immer ganz gerne, die drei Ks haben früher noch funktioniert. Kirche, Küche, Kicken. Also man ging in die Kirche, Mama machte das Mittagessen und nachmittags ging man auf den Platz. Also das war Kirche, Küche, Kicken. Also das war eigentlich üblich, dann wurde auch nicht anders gefragt, machen wir was anderes. Familie als Erlebnis gab es früher nicht. Papa ging auf den Platz, wenn es einen Sohn gab, dann ging er mit. Aber dass die Familie zusammen was machte, das war ja überhaupt nicht der Fall. Nun reden wir die ganze Zeit über Rot-Weiß-Essen. Haben Sie denn einen Bezug zu den Rot-Weißen, dass Sie gesagt haben, ich möchte diesen Verein in diesem ja, dicken Bildband darstellen und die Geschichte wiedergeben?
Ja, klar, habe ich einen Bezug dazu. Ich gehe ja seit 1980, bin ich praktisch von meinem Vater zu dem Verein hingebracht worden. Ich habe mein erstes Spiel mit meinem Vater zusammen gesehen, damals vorentscheidendes Spiel um den Aufstieg zur Bundesliga. Ja, da, seitdem hat es mich gepackt und klar, mit einigen Tiefen auch, aber mit sehr vielen Höhen. Bin ja heute immer noch Fan von dem Verein. Ja, muss ich sagen. Also von daher, ja, so ist es eigentlich, ne?
Ja, in diesem Ballungsraum Kohlenport hätte man ja auch jeden anderen Verein nehmen können. Das liegt da alles nah aneinander. Essen, die neuntgrößte Stadt in Deutschland. Also da ist schon Ballungsraum wirklich par excellence. Und hat man das eine Ortsschild überschritten, ist man sofort in der nächsten Stadt schon wieder drin. Das geht ja alles sehr, sehr schnell und sehr eng ineinander über. Aber wenn Sie natürlich eine Vorliebe für Rot-Weiß haben, war das naheliegend. Ich muss Sie leider heftig schelten, Herr Kiepert, denn 1953 haben Sie in diesem Buch tatsächlich es gewagt, einen Zeitungsartikel abzubilden, RWE-Sturm war nicht zu bremsen. Es geht um einen 7:0 Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach, bei meinem Verein. Das muss natürlich rausgenommen werden, das ist ja klar. War Ihnen das egal, dass Sie meinem Verein da wehtun würden?
Ja, das ist ja aus Sicht von Rot-Weiß Essen natürlich ein großes Highlight, ne? Wumm, in München-Gladbach mit 7:0 zu gewinnen. Wobei man natürlich festhalten muss, dass im Jahr 1953 Ihr Verein, die Gladbacher Borussia, bei weitem nicht Rot-Weiß Essen das Wasser reichen konnte. Das muss man natürlich auch festhalten. Und von daher, dieses 7:0 war zwar damals auch nicht typisch, aber noch verständlicher vielleicht, als es heutzutage wäre.
Ja, das hoffe ich, dass sich das heute nicht nochmal widerspiegelt. Aber in diesem Spiel
ja,
haben wir zum Beispiel, einen Namen, der auftaucht, der auch die Rot-Weiß-Essen-Geschichte quasi wiedergibt, nämlich Islacker. Der hat in diesem Spiel 1, 2, 3, 4 Tore gemacht, vom 4:0 durchgeschossen und getroffen bis zum 7:0. Auch das ja immer wieder etwas, wo Rot-Weiß-Essen ja, dem deutschen Fußball ja was gebracht hat, gerade in der Offensive. Klar, mit Islacker kann man anfangen, man geht aber in der jüngeren Vergangenheit, wobei die ist auch schon 40 Jahre her, über Lippens, über Rubisch, über Burgsmüller, über Mill, das sind ja alles Koryphäen für den deutschen Fußball gewesen, die alle in Essen groß gemacht worden sind. Wieso gibt es da einen Geburtsschein für Stürmer in Essen? Wer da geboren ist, wird später mal als Torjäger überregional auf sich aufmerksam machen?
Das glaube ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in den 70er Jahren und ich glaube damals auch in den 50er Jahren eine relativ gute, wenn nicht sogar sehr gute Jugendarbeit gegeben hat, in der immer sehr viel Wert darauf gelegt wurde, auf die Offensive. Die ist zwischendurch mal ein bisschen abhanden gekommen, bedingt auch durch die niedrigeren Spielklassen jetzt in den Nullerjahren und in den 2010er Jahren. Aber zuvor wurde immer viel Wert darauf gelegt, auch Offensive. Und man muss auch sagen, es war natürlich auch bei dem einen oder anderen ein bisschen Glück dabei. Helmut Rahn ist ja eigentlich kein Rot-Weißer. Helmut Rahn hat ja in Essen bei den Sportfreunde Katernberg gespielt, ist dann praktisch von Georg Melches und mit viel Geld durch den Bergbau in der Hinterhand aus Katernberg weggelutzt worden. Und Horst Grubisch war einfach ein Glücksfang gewesen, der damals von dem RWE-Spieler Werner Lorenz aus Hamm mitgebracht wurde. Also es war auch ein bisschen Glück dabei, aber Offensivspieler kamen in Essen immer gut an, würden heute auch noch gut an. Kommen, weil einfach der Offensivfußball in Essen ja von den Fans gewünscht wird und dementsprechend auch honoriert wird.
Ich glaube, es gibt kaum einen Fußballfan, der sagt, Offensivspiel will ich nicht. Bin froh, wenn meine Jungs sich da 90 Minuten durch die Gegend grätschen und dann bin ich zufrieden, wenn sie dann auch gewinnen werden. Aber wer dieses Buch als Nicht-Rot-Weiß-Essen-Fan liest, es verfolgt, der bekommt ein Gefühl dafür, was für ein Wechselbad der Gefühle die RWE-Fans über Jahrzehnte erlebt haben. Wir haben über die 50er Jahre gesprochen, deutscher Meister, Pokalsieger. Dann reingerutscht mal in die Bundesliga, dann wieder runter bis Oberliga, dann wieder rein, jetzt aktuell die dritte Liga. Es gab immer ein Auf und Ab. Es gab selten Konstanz über mehrere Jahre. Es wurden gerne Ziele ausgegeben, die man auch regelmäßig verpasst hat eigentlich. Sie haben gesagt, Sie sind Fan von Rot-Weiß Essen. Als Sie dieses Buch zusammengestellt haben, wie oft haben Sie anhand der Fotos und aus Ihren persönlichen Erinnerungen heraus gesagt, oh ja, Mensch, oh, wenn ich da noch dran denke, das haben wir auch wieder völlig versemmelt. Typisch Rot-Weiß-Essen?
Typisch weiß ich nicht, aber ja, ab und zu passiert es uns schon. Also das mit der Geldverschwendung, das ist ja schon in den 70er Jahren ja zum Teil so gewesen, wo man das Stadion verkaufen musste an die Stadt Essen, ich glaube damals für 6 Millionen D-Mark, um sich wieder über Wasser zu halten. In den 80er Jahren fing es dann so richtig an, also Geld zusammenhalten konnte man in Essen irgendwie nie so richtig. Das Geld ist auch, wenn es mal da war, mit vollen Händen ausgegeben worden. Das zieht sich durch diese Geschichte irgendwie durch. Ja, es ist sogar letztens so gewesen. Ich weiß nicht, bei der Jahreshauptversammlung hat ja der erste Vorstandsvorsitzende da auch erzählt, dass ein bisschen zu viel Geld ausgegeben wurde. Also es zieht sich durch die Geschichte durch. Ich sag mal so, ich glaube, es lag auch daran, dass ganz oben vielleicht niemand mehr fähige Leute über einen längeren Zeitrahmen da dran waren. Das hat immer in Essen gefehlt. In anderen Vereinen gab es das immer wieder mal.
Nun haben wir die Rot-Weißen in der Bundesliga gehabt. Das wird ja auch in diesem Buch wiedergegeben, dass sie mitgespielt haben. Jetzt sind sie ja seit ein paar Jahren raus. Sie sagen selbst, mit dieser Finanzproblematik, ich sage mal so, diese Sonnengötter, die wir ja sehr oft in den Vereinen gehabt haben. Ich denke vor allen Dingen an Schalke 04, wo es ja sehr, sehr viele gegeben haben, die dann sich aufspielen und sagen, ich mache das hier und ich kaufe uns hoch und alle sofort, ja, jetzt geht's los. Und dann wieder gescheitert. Das ist ja auch eine Charakteristik für Rot-Weiß Essen. Gehört es eigentlich mit dazu, zu diesem Verein, um genau ja diese leichte Leidensfähigkeit des Vereins einfach darstellen zu können und auch zu müssen, weil Rot-Weiß ja eigentlich selten aus sich selbst heraus bestehen konnte, sich selbst heraus finanzieren konnte, muss immer von außen passieren. Und dass man immer wieder Leute hat, die sagen, ich mach das hier und dann war auf einmal wieder nichts und dann wieder von vorne und der nächste kam. Auch da nicht nur wechselbar der Gefühle sportlich gesehen bei den Fans, sondern eben auch bei diesen Hoffnungen, die immer wieder geweckt wurden, die man auch in diesem Buch ständig nachlesen kann, wo es dann heißt, ja, dann kam der und dann war es sportlich mal gut und dann haben wir in der Winterpause hier Einbruch und dann war wieder nichts. Also auch da ja von außen, also nicht nur mit dem Ball am Fuß, sondern vom Umfeld her, immer wieder Auf und Abs, die man als Fan natürlich auch sehr schwer ja, verarbeiten und ertragen konnte.
Das war nicht leicht als Fan, das zu ertragen. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, so oft sind die Leute, glaube ich, an der Vereinsspitze nicht gewechselt. Also Michael Welling war ja nach der Insolvenz roundabout 8 Jahre dran. Ulich ist jetzt auch schon, glaube ich, im 6. oder 7. Jahr. Ich kann mich daran erinnern, Rolf Hempelmann, der damalige SPD-Politiker, Ende der 90er bis 2008, auch 10 Jahre. Also so viel gewechselt hat es nicht an der Vereinsspitze, zumindest in den letzten 20, 25 Jahren nicht. Aber es hat immer an Geld gefehlt, zum Großteil. Und ja, ich glaube, die Leute hatten vielleicht auch nicht so die Kontakte gehabt, die man als Vorstandsvorsitzender braucht, um weiterhin Geld zu generieren. Zumindest in der Vergangenheit war es öfter so. Und das war dann leider manchmal traurig, weil es gab teilweise Momente bei Rot-Weiß Essen, da stand der Verein gut, obwohl nie in den letzten 40 Jahren Bundesliga gespielt. Aber ich kann mich daran erinnern, 1993 sind wir in die zweite Liga aufgestiegen. Wir hatten eine relativ gute Mannschaft gehabt und sind in der folgenden Saison bis ins Pokalendspiel nach Berlin gekommen, wo wir gegen Werder Bremen verloren haben. Ich glaube, da hätte es Möglichkeiten gegeben, aus dem Verein was zu machen. Das ist dann leider nicht gelungen, muss man sagen. Ganz im Gegenteil, da ist sogar mitten der Saison die Lizenz entzogen worden, damals in der zweiten Liga.
Ich wollte es gerade gesagt haben, da ging es eigentlich schon wieder ganz weit runter und wieder mussten Fans einen Rückschlag hinnehmen und wieder musste man, ja, vielleicht erst recht gefordert sein als Fan, um zum Verein zu stehen und sagen, komm, dann gehen wir auch durch diese Krise durch. Sie haben ja über 500 Fotos da in diesem Buch unterbringen können. Also, liebe Fußballfans, es ist kein Bilderbuch. Es gibt Texte dazu. Das ist ja auch berechtigt so. Aber diese Texte führen immer wieder dazu, dass man, wenn man diese Texte liest, da ich eher den Eindruck habe, die Texte führen durch die Geschichte von Rot-Weiß Essen und die Bebilderung unterstreicht das, was ich gerade gelesen habe. Und auch da kriegt man nochmal so den Eindruck, das ist ein ganz besonderer Verein, immer noch, was der alles mitgemacht hat in diesem Schmelztiegel Kohlenport, wo du Borussia Dortmund und Schalke 04 und die ganz Großen hast, die alle auf hohem Niveau jetzt performen, aber eigentlich zur Gründungszeit und gerade zu Beginn des Fußballs im Kohlenpott, das heißt gegründet Essen 1907, bis zu 50er Jahre, Meisterschaftspokal, Essen ja ganz klar vor diesen Vereinen war. Aus Ihrer Sicht, Carsten Kiepert, wann gab es denn diesen Zeitpunkt, wo Sie gesagt haben, da sind wir stehen geblieben und da sind die anderen an uns vorbeigerauscht?
Das ist schwer zu sagen, aber ich würde das jetzt mal... Den genauen Zeitpunkt kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber ich glaube, es gab so den einen oder anderen problematischen Fall. 1956 ist die neue Haupttribüne in Essen gebaut worden. Also nach der deutschen Meisterschaft, die hat damals unheimlich viel Geld gekostet. Das war aber genau zu der Zeit, wo die Mannschaft sich ein bisschen schon verändert hat. August Gottschalk hat ja nach der deutschen Meisterschaft aufgehört zu spielen. Benny Termett ist nach Karlsruhe gewechselt. Da war nicht mehr so viel Geld im Verein. Der Bergbau, denen ging es auch nicht mehr gut. Georg Melzis konnte nicht mehr die Gelder generieren. Man hat dann in den 60er Jahren sich nochmal so ein bisschen nach oben katapultieren können, bis in die Bundesliga. Aber spätestens, würde ich sagen, ab Anfang der 70er Jahre, wo es in Gelsenkirchen ein Packstadion gab zur Weltmeisterschaft, wo es in Dortmund, die damals zweite Liga gespielt haben, ein Westfalenstadion gab zur Weltmeisterschaft, da hatte Rot-Weiß weiter das alte Georg-Melzel-Stadion und konnte in dem Maße nicht mehr genügend Zuschauer anziehen. Gelsenkirchen, ein Spiel 70.000, dafür mussten in Essen schon zwei oder drei Heimspiele folgen, die recht gut besucht waren. Da konnte man auf Dauer mit der unmittelbaren Nachbarschaft nicht mehr mithalten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch in Bochum wurde ja damals Ende der 70er Jahre auch das Ruhrstadion gebaut. Ich glaube, das waren so die Kipppunkte, der Bergbau, der wo es nach unten ging, Ende der 50er, Anfang der 60er und dann eben die neuen Stadien zur Fußballweltmeister 74, wo Essen nicht dran beteiligt war. Ich glaube, das waren so die beiden Punkte, wo man sagen kann, da ging es abwärts. Vielleicht, es gab einen Aufstieg von Rot-Weiß Essen im Jahre 2004, von der dritten Liga in die zweite Liga, wo schon ein, zwei Jahre vorher darüber philosophiert wurde, da ging es schon um neuen Stadien. Rolf Hempelmann hat da schon Entwürfe weit gebracht. Man wollte eigentlich schon Mitte der Nullerjahre anfangen zu bauen. Hätte man das vielleicht ein bisschen früher gemacht und wäre dieses Stadion schon mit dem damaligen Aufstieg in die zweite Liga bezugsfertig gewesen, dann, das wäre vielleicht nochmal eine Chance gewesen, mit dem neuen Stadion viel mehr Gelder zu generieren, als die Vereine, die damals zweite Liga gespielt haben, die noch kein modernes Stadion hatten. Dann wäre vielleicht noch mal was gegangen, aber der Zeitpunkt ist da auch verpasst worden. Und das neue Stadion jetzt im Jahr 2010 oder 2011, das war notwendig, hat uns aber keinerlei Vorteile mehr gebracht gegenüber der Konkurrenz.
Aber sehr interessant, dass Sie durchaus immer wieder auf das Thema Stadion kommen, denn 40er Jahre etwa gab es Schwarz-Weiß-Essen, die hatten den Uhlenkrug, haben sie heute immer noch. Rot-Weiß Essen hatte noch nichts, kriegte dann aber so langsam sein eigenes Stadion. Und die Stadt Essen sagte ja, lass uns doch ein großes bauen für beide. Aber das war natürlich völlig unvorstellbar, weil Rot-Weiß und Schwarz-Weiß passen ja nur überhaupt nicht zusammen, wollten ja auch gar nicht. Dann hatte man ja das Gruger Stadion als drittes großes gebaut, auch für fünfstellige Zuschauerzahlen. Und dann hat man gesagt, ja gut, wer geht denn da jetzt hin? Ja, eigentlich gar keiner. Sodass es ein drittes großes Stadion gab, was keiner bespielen wollte, um dann wieder in den eigenen Möglichkeiten zu verbleiben. Also Thema Stadion in Essen war eigentlich immer interessant. Jetzt habt ihr nun endlich mal das Stadion, was kurioserweise immer Hafenstraße heißt, obwohl es da ja gar nicht diesen Namen eigentlich hat. Aber es ist jetzt endlich mal da und so ein bisschen sieht man ja noch, diese alte Tribüne steht da noch, ne, von dem alten Stadion. Das ist noch da, sodass man so ein bisschen noch sehen kann, wie es früher war und wie es heute jetzt ist, wenn man zum Stadion geht. Ich war, wann war das denn? Sie wissen es besser, im Oktober, ne? Zweite Runde DFB-Pokal, Hamburger SV. Was, Oktober? September?
Nee, das war ich glaube im August. Das war die erste Runde gegen HSV.
Erste Runde. Okay. Da bin ich fürs ZDF da
Genau.
gewesen und habe dort die Interviews geführt nach dem Spiel und habe mit vielen Leuten gesprochen, weil ich dieses Buch da schon vorliegen hatte. Und da hatte ich schon gedacht, spreche mal mit den Fans. Wie fühlen die das denn? Und spielt sich das wieder, was ich im Buch gelesen habe dann? Und das war wirklich, dass mir viele gesagt haben, hey, bei großen Spielen bin ich immer da. Ich gehe nicht regelmäßig, das schaffe ich nicht, aber bei sowas. Und da hattest du schon das Gefühl, Essen ruft. Und alle kommen, alle sind sofort wieder da. Und die kamen nicht mit dem Fahrrad, sondern die kamen von weit her. Also Rot-Weiß hat einen großen, weiten Einzugskreis, wo sehr, sehr viele gekommen sind. Also ich hatte so etwa 120 Kilometer Anfahrt und aus meinem Wohnbereich kannte ich Leute, erkannte ich, weil die da waren, sagen, du bist hier, ja klar, Essen. Essen Hamburg, guck mir da an. Also wenn viele, die da hingegangen sind, da landet man ja sehr schnell bei dem Begriff Mythos. Ist Rot-Weiß-Essen für Sie ein Mythos?
Schwierig. Also es wird ja immer genannt, der Mythos RWE. Auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, stimmt das schon. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt immer im Vergleich setzt mit den Zuschauerzahlen. Der Verein spielt vierte Liga und wir haben im Schnitt 8.000 oder 10.000 Zuschauer. Oder man sieht es auch jetzt in der dritten Liga, wo ein klein wenig Erfolg da ist, wo der Verein sich langsam nach oben orientiert und der Heimbereich ist im Grunde fast immer ausverkauft mit 16.000 Zuschauern. Es kommt dann immer darauf an, wie viele Zuschauer die Gästefans mitbringen, damit man sagen kann, das Stadion ist ganz ausverkauft oder knapp nicht. Ja, ist ein Mythos. Wäre auch blöd, wenn ich jetzt als RWE-Fan sagen würde, ist kein Mythos. Nee, muss ich sagen, ist ein Mythos. Ist auch manches ist auch unerklärlich, dass die Leute immer wieder zur Hafenstraße pilgern. Aber in gewissem Maße gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Verein natürlich in Deutschland auch, bei dem die Leute auch hinlaufen, obwohl es da ganz schlecht läuft. Ich sage das Beispiel Kickers-Offenbach. Wir haben irgendwie so eine gewisse Historie in Essen mit Offenbach, wenn man vergleicht, wie die Bundesliga gespielt haben, wie die hinterher agiert haben. Das ist ungefähr gleich. Und in Offenbach kommen die Zuschauer auch noch. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, die haben 600.000 Zuschauer im Schnitt in der vierten Liga und haben gar keine Chance mehr auf den Aufstieg. Aber schlussendlich, ja, Mythos RWE, ja, sehe ich auch so. Aber ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal haben wir da nicht. Da gibt es, glaube ich, auch noch den einen oder anderen Verein in Deutschland.
Die Offenbacher Kickers übrigens Finanzprobleme und stehen vor der Insolvenz, haben wir ganz frisch gehört. Also ähnlich wie das schon Rot-Weiß Essen ja immer wieder mal drohte. Carsten Kiepert, Sie haben das Buch fertiggestellt, es liegt bei mir auf dem Tisch, kostet 39,90 € für die rund 290 Seiten, aber mehr als berechtigter Preis, weil sehr hochwertig gemacht, Hochglanz, Seiten, fühlt sich fantastisch gut an, also nicht nur für Rot-Weiß-Essen-Fans, sondern generell für Fußballfans, die so eine Zeitreise machen möchten von Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute. Wie ist der Fußball damals entstanden, wie er sich entwickelt, quasi am Beispiel Rot-Weiß-Essen. Sie haben das Buch veröffentlicht, Sie sind mit Ideen reingegangen. Wie will ich das aufbauen? Wie will ich das machen? Wie soll es am Ende aussehen? Jetzt haben Sie es ja vorliegen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem eigenen Werk?
Unbedingt. Also die Zusammenarbeit mit dem Werkstattverlag hat super geklappt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Klar, die eine oder andere Seite hätte man vielleicht noch ein größeres Bild bringen können. Aber schlussendlich passt es mit den Texten, mit den Bildern. Sehr viele Farbbilder drin, sehr viele Fotos, die in keinen anderen Zeitungen oder Büchern publiziert worden sind. Da muss ich schon sagen, auch wenn ich jetzt nicht selber das Buch hergestellt hätte, es ist sehr lesenswert und die Bilder sind teilweise auch ja, einmalig, ne? Muss man auch sagen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist tatsächlich so. Denk an den Totomaten. Liebe Fußballfreunde, wenn ihr jetzt sagt, Totomat kenne ich gar nicht. Das war früher eine Anzeigetafel, die Spiele durchnummeriert hatte. 1, 2, 3, 4, 5. Daneben standen dann nur die Ergebnisse. Mehr nicht. Es waren keine Spielpaare. Es war keine elektronische Anzeigetafel. Es waren also nur eine Holztafel. Da wurden die Nummern reingehängt. Und du musstest dir dann, das war Pflicht, sonst hättest du die Informationen nicht bekommen, das Stadionheft kaufen, um darüber dann angezeigt zu bekommen, zu welcher Partie passt das Ergebnis. Das heißt, du konntest ins Heft gucken, Spiel 3 ist mal wie das in 40 Webel, dann guckst du aufs Todomat, ah, da steht Spiel 3 0 zu 0. War so eine Hintertür, um Einnahmen zu generieren. Schöne Idee. Gut, heute braucht man es natürlich nicht mehr, aber der Totomat, eine Riesenanzeigentafel, stand früher tatsächlich in vielen Stadien, um damit die Einnahmen auch mal zu generieren, bevor ihr jetzt anfangt, rumzugoogeln, Totomat, was ist das denn überhaupt? Carsten Kiepert hat's gewusst und Carsten Kiepert war mein Gast heute in Bosses Bundesliga-Blog. Um kurz vor Weihnachten dieses Buch nochmal vorzustellen, Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern. Mein Tipp als Weihnachtsgeschenk für euch selber, euch schenken zu lassen oder auch selbst sich damit zu beschenken. 39,90 Euro, erschienen im Verlag Die Werkstatt. Carsten Kiepert, schönen Dank und alles Gute für die Rot-Weißen dann für die weitere Saison.
Ja, herzlichen Dank, alles Gute.
Vielen Dank, Carsten Kiepert, dass ich mit Ihnen über das Buch sprechen durfte. Nochmal genannt, Rot-Weiß Essen, ein Verein in Bildern, erschienen im Werkstattverlag, kostet 39,90 Euro, rund 290 Seiten stark mit über 500 Abbildungen, Fotos über Rot-Weiß Essen. Das war sie dann, die heutige Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Es ist tatsächlich die letzte Ausgabe vor Weihnachten. Deswegen, liebe Fußballfreunde, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest. Versucht da ein bisschen die Tage zu genießen. Ich glaube, sie liegen für die meisten ganz gut, dass man so einen Mini-Urlaub hat von 3-4 freien Tagen hintereinander. Feiert schön im Kreise eurer Liebsten, kommt da ein bisschen runter. Der Fußball, ja, er läuft weiter. England wird gespielt, Boxing Day. Italien spielt auch, ja, nicht an Weihnachten selber, aber um Weihnachten drumherum und zwischen den Jahren auch. Da werde ich dann auch als Reporter wieder im Einsatz sein. Aber wenn möglich, diese 2-3 Tage Weihnachten tatsächlich runterkommen, Fußball mal zur Seite lassen und einfach mal mit den Familienangehörigen feiern. Das wünsche ich euch. Frohe Weihnachten. Auf jeden Fall viel Zeit mit euren Liebsten. Dankeschön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und vielleicht nächste Woche auch wieder. Denn natürlich, klar, auch zwischen den Jahren, wie es immer so schön heißt, wird es Bosses Bundesliga-Blog geben. Dankeschön, schöne Weihnachten. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.